Gute OG Niners, same shit, different Monday, neue Woche, neues Glück. Nachdem die Schweizerinnen von Luzern eingeschult wurden, unterliegt die deutsche Elf dem glorreichen FC Barcelona. Aber was war das bitte für ein Turnier? Trotz eines gefüllten Lazarettes mit lauter gebrochenen Zähnen unterliegen die deutschen Frauen trotz größter Anstrengungen den Spanierinnen. Ann-Kathrin Berger führt eine strengere Torpolitik und lässt weniger durch als Sven Marquardt vorm Berghain. Aber letztendlich waren 4 Ballon d'Ors in Kombination mit Pina und Jalla einfach nicht zu halten. Abschließend bleibt mir nicht viel mehr als Respekt für die Turnierleistung aller Beteiligten auf beiden Seiten. Auch bei den Männern geht es heiß her. Während die Eintracht diese Woche in Louisville verweilt, ist es nun offiziell und Hugo Egidige wechselt auf die Insel. Zum Abschied hinterlässt er noch ein Tutorial, wie man den nächsten Schritt machen kann, ohne hierbei den Arena-Ring oder ein Frankfurt-Verbot fürchten zu müssen. Und schon wieder ist eine Woche rum. Bei meinem aktuellen Grind hat MrBeast den passenden Videotitel schon parat. Ich habe 11 Tage meine Hut nicht verlassen. Bevor wir jetzt aber mit guter Laune einsteigen, möchte ich dennoch nicht unerwähnt lassen, dass wir auch diese Woche wieder Ikonen ihres Schaffens verloren haben. Mit Ozzy Osbourne und Hulk Hogan verliert die Welt zwei Männer, die, ich sag mal, nicht immer nur durch ihre Kernkompetenzen polarisierten und sich häufig auch durch Kontroversen auszeichneten. Zudem trauern 80s und 90s Kids um Theo Huxtable. Mit nur 54 Jahren ertragen Schauspieler Malcolm Jamal Warner vergangene Woche den Angaben der kostarikanischen Behörden nach. Rest in Peace. Bereits vor längerem haben wir ja schon geklärt, dass es für die Verstorbenen nicht zwingend relevant ist, wie wir im Einzelnen jetzt genau weitermachen, weswegen ich jetzt auch darauf verzichten will, mir irgendeine Überleitung aus dem Hut zu zaubern. Also, dann legen wir mal los. Holen wir ihn rein und die wichtigste Frage vorab. Gute Gordo, ist Forza fertig runtergeladen?
Ja, ist fertig runtergeladen. Komm, lass uns reinstarten. Gute OG Niners, gute Flaggo. Schönes Intro. Hat mir sehr gut gefallen. Viele Anleihen von Rüdiger Rammel mit dabei und die Frauenfußball-EM. Auch eigentlich cool, dass du wirklich viele Sachen so schon aufgegriffen hast, dass wir gar nicht mehr drüber reden müssen. Ist eigentlich perfekt. Ich habe immer so eine Notiz-App offen und zwei meiner Punkte für die heutige Folge hast du schon blendend ausgefüllt. Deswegen fühle ich mich hier gerade wie Thunder in Paradise. Das wird dir wahrscheinlich nichts sagen, aber Hulk Hogan ist ja nicht nur Wrestler gewesen, sondern auch Schauspieler.
Also für mich prägend durch, also Gude an meiner Stelle nochmal, es fühlt sich so komisch an, ich habe schon so viel gesagt, ohne hier den Mund geöffnet zu haben, aber Rocky 3, Bro, Rocky 3. Da habe ich Hulk Hogan irgendwie so in seiner Schauspiel.
Rocky 3?
Ja.
Welcher?
Am Anfang, bevor Clubber Lang auftritt, wo Rocky so als der als Washed gilt, bevor er da so seine Rede hält, wo Clubber Lang ihn dann so outcallt, ist es da, ich weiß nicht, ob das so ein Benefizkampf ist, aber da fightet er gegen Hulk Hogan, also mäßig Showkampf,
Benefiz. Ah, okay. Ich habe gerade gedacht, du hättest den verwechselt mit dem
mit Dolph.
Ja, okay, das wäre gut.
Das war Rocky 4.
Ja, okay. Ja, ich rede hier mit einem Pro.
Ja, ja. Rocky 3 auch der beste Rocky-Teil, meiner Meinung nach.
Ja, Rocky 4 war aber auch geil.
Rocky 4 war auch geil. Ich finde 1 und 2, die haben halt ihre
Länge. Ja, die sind halt sehr langatmig, ja.
Wahrscheinlich halt, wenn man sie damals gesehen hat, war das halt irgendwie, also geiler, ne? Und das haben ja häufig so Filme so aus vergangenen Zeiten, wenn man die so jetzt heutzutage schaut, dass die dann ihre Längen haben. Und ich finde halt, Rocky 3 macht halt so viel auf, diese Heldenreise, dieses Comeback, diesen ja scheinbar unbezwingbaren Gegner mit Mr. T und das hat Rocky 4 dann auch sehr, sehr gut mit Dolph Lundgren. Das hat mir so diesen Rocky-Vibe immer gegeben.
Ja, ist auch krass. Das sind halt so Filme, die man nicht mehr gucken kann, finde ich. Also könnte man schon, aber man tut's halt nicht. Aber damals war das schon cool, so die einmal durchgeguckt zu haben, ist auf jeden Fall ist es wert. Wobei ich halt mir nicht vorstellen kann, wie es ist, heutzutage sowas zu schauen.
Ich habe die so geguckt, als ich so 10, 11, 12 war.
Karate-Kid-Zeiten
auch. Naja, mit meinem Dad, so wenn ich Wochenends bei ihm war, da haben wir auf jeden Fall die Rambo-Filme gesehen. Wahrscheinlich auch ein bisschen zu früh. Es war auch immer so ein bisschen so, das ist so dieses klassische, wenn Vater, weißt du, wenn du bei Vater bist, so, ja, geht ja, komm, schau mal jetzt Rambo, easy. Und was war neben Rambo und Rocky natürlich der legendärste Stallone-Film? Over the Top, Bro. Kennst du den noch? Nee. Wo, so ein Film, wo es eigentlich nur um Armdrücken geht.
Ja, aber es war halt ja auch so generell so diese, ein Stück halt so diese Kampffilmzeit oder zum Beispiel auch Karate Kid oder ganz viel Jean-Claude Van Damme-Filme.
Habe ich nicht gesehen. Also Karate Kid habe ich nur diesen neuen mit Jaden Smith damals gesehen und Jackie Chan. Den habe ich auch ein paar Mal gesehen, den fand ich auch gut. Aber so diese Oldschool-Sachen und auch bei Chuck Norris, Bruce Lee, Van Damme.
Van Damme hatte krasse Filme. So, es gibt so einen, keine Ahnung, so, das ist, ach, viel zu, will ich gar nicht reingehen, viel zu deep. Aber irgendwie cool ist, was heißt deep, aber es ist halt eine coole Story, verhältnismäßig. Aber der ist halt auch dieses typische One-Man-Army-Ding und dann bei irgendwelchen Kampfturnieren und so. Aber irgendwie sind diese von der Dramaturgie eigentlich, also als Zehnjähriger haben sie dich gecatcht. Ich habe aber auch viel zu, auch viel zu früh Stephen King's S gesehen. Aber ich glaube, das habe ich schon mal gesagt.
Fun Fact, auf jeden Fall zu Van Damme. Ich glaube, einer der legendärsten Filme von ihm ist Karate Tiger 3. Ich glaube, ich weiß nicht genau, ob es Karate Tiger 3 war, aber irgendeiner, es waren ja irgendwie immer so Reihen, aber ich glaube, entweder bei Karate Tiger oder bei irgendeiner anderen Reihe war es dann irgendwie so, es gab nur den dritten. Es gab nie eins und zwei.
Nicht auf dem europäischen Markt, glaube ich.
Ich glaube, das hat halt auch sehr, sehr viel, weswegen ich das noch kenne, halt einfach damit zu tun, dass das ja auch viele Rapper so geprägt hat, ne? Dieses Bushido-Album damals, wo so viele Jean-Claude Van Damme-Lines, die so, hörst du das, Fatzke, sie weiß, wer der Beste ist und der Kickboxer und wie auch immer, so Bushido und Farid vor allem waren
bei, sehr, sehr geprägt. Bei dem letzten Chef Kid-Album war auch Auftragen, polieren. Linke Hand auftragen, rechte Hand polieren. Aber nochmal, um wieder zurückzukommen noch, Frauen-EM, um das so ein bisschen, dem noch ein bisschen Raum zu geben, wie du schon, also du hast echt vieles gut erfasst. Ich finde, was mir aufgefallen ist, ich verfolge ja schon Frauenfußballturniere immer, weil ich wahrscheinlich eh von Fußball nicht genug kriege. Und ich kann sagen, so, wir hatten so unsere Peaks und hatten aber auch jetzt in den letzten Jahren waren echt immer wieder auch Turniere dabei, die nicht so gut waren. Und man hat jetzt ich habe voll das 2006 Männer-Déjà-vu. So einfach mit einem jungen Team oder auch so 2008 und so, weißt du, mit so einem jungen Team, wo du weißt, da steckt viel Potenzial drin, aber da ist auch noch voll viel Dinge, die im Argen liegen. Aber generell eine gute Mentalität hast du halt echt. Jetzt, es gibt ja kein Spiel um Platz 3, aber was ist den dritten oder vierten Platz bei einer EM geleistet und auch ohne, dass man das hätte erwarten können. Und ich finde, was halt immer bei so Turnieren zu sehen ist, du hast so, jede Mannschaft hat immer wieder so seine eigene Geschichte. Und bei der eigenen Geschichte, es gibt natürlich Turniere, die sind, Deutschland, wo die gegen Südkorea und Mexiko, die Männer, wie die rausgeflogen sind. Ah, da gab es keine Dramaturgie. Das war einfach so eine Nullpunktlinie. Das war, und die war aber auch noch, ging sogar noch in Minus rein. Aber so generell, wenn du, weiß ich, die ganzen großen Turniere so jetzt von Deutschland betrachtest, dann, oder auch andere Mannschaften, und die scheiden dann im Halbfinale aus oder so, dann siehst du, wenn du dir so rückblickend die Spiele anschaust, immer so eine Dramaturgie, dass du siehst, das ist der Höhepunkt. Da hätte nicht noch höher was kommen können. Und du hast bei den Mannschaften, die dann die Titel wirklich gewinnen, das Gefühl, du spürst richtig, dass die nicht satt sind, dass deren Geschichte nicht auserzählt ist. Und das, klar, im Nachgang kannst du das immer voll gut sagen, weil es dann de facto ja so ist.
Ja.
Aber ich finde, man kann das dann voll an den Spielen davor festmachen. So, ne? Wir hatten.
Es gibt auch immer jedes Turnier, das kannst du immer so mit einer Nation, die dann so auf einmal die Wildcard war. So 2014 bleibt für immer das Costa Rica-Turnier, weil die dann auf einmal so krass geballt haben. Oder 2022, ich habe die WM da nicht geschaut, ne, und auch nicht wirklich irgendwas verfolgt, aber keiner kam drum herum mitzubekommen, dass Marokko einfach so krass am Ballen war. Und dass du immer wieder solche Shots hast. Ich weiß, 2006 oder 2010, wo war das, wo Paraguay auf einmal auch so am Thema war?
Also 2006 haben wir, glaube ich, gegen Paraguay auch in der Gruppe gespielt. Ja. Und gegen Costa Rica.
Also ich weiß auf jeden Fall, dass die ins Viertelfinale kamen. Ich weiß aber gerade nicht, ob es 2006 war oder 2010.
Ja, oder auch, ich kann mich auf jeden Fall bei der WM 2002 Südkorea, Japan, da war Südkorea übertrieben stark und erfolgreich. Die sind ja auch bis ins Halbfinale gekommen. Oder bei der EM 2008 müsste das gewesen sein, Türkei.
Ja, spielen
Platz genau, die drei, dann ne? auch gegen Deutschland ausgeschieden sind. So, das war ein krasser Run. Und so siehst du halt, dass sowas halt immer eine Geschichte erzählt. Und ganz beispielhaft ist halt so bei der WM 2006, hast du halt gespürt, okay, dieser Höhepunkt war das Spiel gegen Argentinien. So, da hast du dann mit Elfmeterschießen und das hast du dann, da spürst du dann, dass dann das Spiel gegen Italien, da war schon, die waren schon über ihrem Zenit und konnten nicht weiter. Und Italien war halt noch an einem ganz anderen Punkt, so dass sie einfach noch viel mehr Kapazitäten hatten. Und das hast du jetzt gerade bei dem Turnier halt auch gemerkt, so sowohl personell war das alles krass angeschlagen irgendwann und die haben halt dann schon 120 Minuten mit Elfmeterschießen in den Knochen gehabt und dann nochmal 120 Minuten und zweimal Unterzahl, direkt voll viel Verletzte und so, also das ist schon rote Karten, also das hat, und dafür muss man sagen, war das krass, also wirklich Hut ab.
Ja, was mir gerade auffällt, bei diesen über legendären Turnieren, wozu ich beispielsweise WM 2010 gar nicht dazu zähle, sondern wo für mich 2006 und 2014 das Paradebeispiel sind, da leben die auch davon, dass es nicht immer nur ein so ein slightly, also so eine Story erzählt von so einem Team wie Costa Rica oder wir hatten es eben mit sowas wie Paraguay oder was auch immer, sondern dass du dann, 2006 noch die große Zidane-Farewell-Tour, das letzte große Turnier von Zidane, was dann ja auch im Finale mit dem epochalsten Abgang wahrscheinlich aller Zeiten so geendet ist. Oder du hast 2014 auch den Run der Holländer, die halt diese Dynastie der Spanier in der Gruppe so dermaßen zum Hund gemacht haben, dann glücklich gegen Mexiko noch weiterkommen und dann wirklich mit Rasiermessern zwischen den Zähnen im Halbfinale im Elfmeterschießen gegen Argentinien ausgeschieden sind und so pisst waren im Spiel um Platz 3.
Uruguay bei der WM 2014, die gegen, glaube ich, gegen, ja. gar, nee, gegen Südafrika sich bis ins Elfmeterschießen gammeln mit dem Suarez Handspiel.
Was? Nee, das war gegen Ghana, stimmt.
War das Ghana oder Südafrika?
Das war Ghana. Ja. Das war Südafrika kam gar nicht aus der Gruppe raus. Das war Ghana im Viertelfinale. Ja. Und im Halbfinale haben sie dann ja auch verloren und haben dann Deutschland
schon genau, drei gehabt.
Ja. Ey, was war damit schon los? Und ey, sorry, ich habe eben hier von diesen Costa Ricas und was auch immer erzählt, auch weil die WM damals für Deutschland so ein Downer war, aber Kroatien 2018, Finale, genau so ein Ding.
Weißt ja, stimmt, auf jeden Fall. Da ging es hier in Frankfurt auch gut ab.
Mit Ballon d'Or für Luka Modric ja. am Ende noch sogar.
Ja, also ja. deswegen kann man, glaube ich, dieses Turnier als kein unwichtiges, einfach jetzt auch in Anführungszeichen abhaken, aber als was Positives, eine gute Entwicklung.
Ja.
Ja, und dann, was ich jetzt spüre, ich habe mich jetzt ein bisschen mit Fußballtrikots auseinandergesetzt und schaue nochmal ein bisschen auch so, wie läuft es auf dem Transfermarkt und jetzt fangen so Testspiele an und so. Ich merke so richtig, ich fange an mich, ich weiß, es ist noch Zeit und es ist auch in mir noch Zeit, aber ich fange an mich wieder so zu freuen auf eine neue Saison, auf Bundesliga-Fußball, auf irgendwann internationalen Fußball und so. Also ich habe richtig Bock, also für den Zeitpunkt, den wir jetzt gerade haben, habe ich schon richtig Bock und freue mich einfach, dass es irgendwann auch wieder losgeht.
Ich, also auch wenn ich darin ja so einigermaßen ziemlich routiniert bin, komme langsam wieder an den Punkt, da ich auch so auf die neue Saison Vorfreude entwickle, aber ich bin gerade so in diesem surrealen Denken, boah, krass, eigentlich so surreal, dass ich so häufig ins Stadion gehe. Und wie ist denn das eigentlich, wenn ich dann ins Stadion gehe? Dass mich das, weil dadurch, dass ich so regelmäßig gehe, innerhalb der Saison ist es dann nichts Besonderes mehr. Weißt du, du bist da, du gehst da rein Und ich weiß noch, wie ich als kleiner Junge so ganz selten im Stadion war. Und dann bin ich halt immer rein und kam erstmal 20 Minuten nicht auf diese Größe klar und wie groß und wie viele Menschen und was auch immer das sind. Und das ist mittlerweile maximal beim ersten Spiel der Saison, komme ich da rein, boah. Und dann so nach ein, zwei Spielen weißt du halt einfach wieder, jo, okay. Standard, weißt du?
Aber genau, das ist ja das, worauf du dich ja noch wirklich freust, ist, ob das so stadionmäßig ist, also da nochmal anders natürlich, das Erlebnis, aber auch dieses, oh, ich ja. weiß, ich kann vormittags, was ich ein bisschen was zu Hause erledigen, Kram machen, Wohnung, was weiß ich, oder Sport, und dann kann ich mich so richtig drauf vorbereiten und freuen, dass ich um 15.30 Uhr mich entspannt auf die Couch chille, weiß, es gibt dann noch ein Abendspiel und so, einfach so dieses zu wissen, dieses Gefühl kommt wieder, das ist schön.
Ja, ich dachte, du wolltest aufs Heimspiel hinaus und dann wolltest schon sagen, Butter bei die Fische, sind wir ehrlich, du kannst vormittags noch ein bisschen was machen und dann wird ab 13 Uhr so richtig ehrlich gesoffen.
Nee, ich, also, unser Fußballerlebnis unterscheidet sich ja des Öfteren, deswegen, ja, aber wie gesagt, Fußball kommt noch genügend, Ekitike hast ja auch erwähnt, danke dir. Viel Erfolg.
Was ein Abschiedspost,
ja,
ne?
Hast du den gelesen? Gut, so, das ist gut geschrieben und auch bestimmt nicht unehrlich, gar keine Frage. Aber es ist auch einfach okay und ich bin vollkommen zufrieden und das sind natürlich Abgänge, die alle gescheiter sind als das, was Kolomoy nie gemacht hat. Aber ich bin so, das klingt nicht, soll nicht abgedroschen klingen, aber ich bin so ein bisschen abgestumpft, dass ich habe halt zu so Spielern wie Ekitike habe ich auch bewusst nie eine intensive Bindung aufgebaut, weil ich weiß, dass der nicht so lange bei uns bleiben wird. Und das, dann feiere ich das, die Zeit, ich feiere dann auch das Geld und was wir damit anfangen. Aber es gibt andere Spieler, die mich emotional einfach viel mehr mitnehmen beim Verein. Das ist also logisch.
Fühl ich. Bei so einem Ekitike ist es auf jeden Fall wie bei auch anderen Spielern, ne? Du hast eben den Namen, den ich nicht erwähne, erwähnt. Ich find's so ein bisschen sehr interessant.
Frankfurter
also,
Voldemort.
Ich bin da, ja, genau, ist so. Folgentitel. Ich bin sehr dankbar, dass ich das erlebt habe, die Zeit, wo er bei unserem Verein gespielt hat. Weil ich habe beispielsweise die Zeit, ich habe JJ Okocha nicht bei der Eintracht spielen sehen, weißt du, und das sind so Legendenspieler. Und auch wenn Okocha wahrscheinlich, weil er auch ein bisschen länger da war, aber auch nicht viel länger, ne?
Drei Jahre.
Ja, auf jeden Fall in der etwa gleichen Spanne, aber trotzdem, Okocha ist ja so ein Legendenstatus bei der Eintracht, den wird Ekitike durch diese anderthalb Saisons bei uns vielleicht nicht haben, aber trotzdem kann ich in 30 Jahren, wenn ich Kinder habe, weißt du, und die dann irgendwie Haaland Junior und wen auch immer da auf dem Feld bestaunen, kann ich sagen, hier, Ekitike damals.
Ja, safe. Ja, damals. Deswegen, so Spieler sind ja auch, also ich feiere es immer noch, dass ich, was weiß ich, die Büffelherde, dass ich Teil dessen mal war, dass ich das erlebt habe. Und es gibt Spiele, was Kevin Prince Boateng war auch nicht lange bei uns und hat trotzdem einen krassen Wert, ganz anders als Ekitike, aber so eine Bindung zu uns und wie gesagt, wenn beide, also sowohl der Verein beim Spieler als auch der Spieler beim Verein Spuren hinterlässt, dann ist das was Gutes. Wenn man dann glücklich auseinandergeht und es auch wirtschaftlich ist, dann ist da einfach, kann man einen Haken hintermachen und sagen, das ist gut.
Ich muss auch sagen, in der Tiefe, wie wir uns einfach mit der Eintracht auseinandersetzen, sind, seit ich die Eintracht aktuell verfolge, mir wahrscheinlich 95% der Spieler, die bei uns gespielt haben, immer noch ein Begriff oder ich verbinde immer noch irgendwas mit denen. So, du musst, also auch wenn das jetzt kein weltbewegend wichtiger Spieler für uns war, wird mir jemand wie ein Slobodan Medojevic immer ein Begriff sein, weißt du? Oder ein Stefan Aigner wird in 20 Jahren jetzt nicht noch jeder Bundesliga-Fan kennen, aber wir wissen einfach
so lustig,
damals Stefan
Aigner. Weil es gibt doch immer dieses erkenne den, unter diesen fünf Kandidaten erkenne den, was ist, Synchronsprecher oder so.
Ja, hast du es auch
gesehen? Ich habe es nicht ganz gesehen, aber ich habe Ausschnitte daraus gesehen und dabei auch Stefan Aigner und so mit dabei, Hinteregger. Und dachte ich mir so, alles klar, du bist, der wusste auch nichts, der wusste einfach nichts vom Verein, also nichts, gar nichts, noch weniger.
Also da merkst du auch einfach so diese Medienprofessionalität, dass die Jungs die ganze Zeit gesagt haben, boah, die haben sich gut vorbereitet, boah, ey, also Props, ihr habt euch echt gut vorbereitet. Bro, Mir war ab Minute 5, glaube ich, klar bei 3 von 5 Leuten, dass sie es nicht sind. So. Also der es am Ende war, der hat auch mit Knowledge, also der hat relativ schnell, als er da auf einmal Fangruppierungen und irgendwelche Ultragruppierungen erwähnt hat, da war mir direkt klar, okay, der ist es. So. Und ich finde es halt interessant, weil ich habe versucht, mich da so reinzudenken und einfach das so als Test anzunehmen. Bin ich ein richtiger Eintracht-Fan? Kann ich da bei allen Fragen mithalten? Und ich sage, in dem Moment bin ich ausgestiegen. Weil das einfach so, da hat jeder so seinen eigenen Approach, ne? Und ich kenne wahrscheinlich andere Sachen dann wieder mehr als er und so. Aber da hat Dimi auch nicht schlecht geschaut, als er da auf einmal die ganzen Namen da gesprochen hat.
Ja, ich muss das ganze Video mir auf jeden Fall nochmal anschauen. Ich habe, wie gesagt, nur Ausschnitte gesehen, ja. So Shorts oder TikToks, weiß ich gar nicht. So alt wie ich bin, wahrscheinlich Shorts.
Facebook Reels.
Ja. Ich hab ein kleines Hermes-Update. Soll ich ein kurzes Hermes-Update reingeben? Yes.
Ich will nur kurz schon mal für die Nachwelt dalassen. Wenn ich wenn die Verbindung abreißen sollte, dann hat mich ein riesiger, ich weiß nicht, ist es eine Heuschrecke, ist irgendwas riesiges Grünes, was oben bei mir an der Wand sitzt, weil ich irgendwie vor 5 Minuten entdeckt habe.
Richtig unangenehmes Gefühl jetzt. Du bist einfach in deinem eigenen Home-Dings hier. Wie heißt es? Safe Space.
Fenster sind zu. Ja, es ist so. Und ich gucke halt nicht die ganze Zeit da hoch. Es ist so.
Die Attacke der Riesenheuschrecke.
Ja.
Du warst auch eben auf einmal voll laut. Also, weil du offen vors Mic gegangen bist, glaube ich. So bist
so,
du
wenn ja, ich
so,
hochgucke.
So auf jeden Fall anders laut. Genau, kurzes Hermes-Update. Ich hatte ja mal erzählt, dass ein Paket verloren gegangen ist und so voll lang gedauert hat, ne? Ja, habe ich erzählt. Und jetzt, ich hatte noch was anderes bestellt, eine Badehose. Ich fahre ja in 3 Wochen in Urlaub. Wuhu. Und wollte mir noch eine Badehose holen. Und ich hatte die Tage schon so einen Hermes-Fritzen, der bei uns wieder so Pakete einfach nur in den Flur legen wollte von der Nachbarin. Da habe ich den mal angesprochen, habe ihm gesagt, ey, so von der Nachbarin hier ist ein Paket weggekommen und meins ist auch nicht angekommen und so. Und zwar beides mit Hermes vielleicht. Änderst du einfach mal deine Strategie und gibst es wirklich so bei den Menschen ab und legst es halt einfach nicht nur in den Hausflur, auch wenn wir eigentlich ein cooles Haus haben, kommen ja auch mal Leute rein, die halt nicht dahin gehören. Ja. Und keine Ahnung, so rumgemausert, aber auch nicht richtig mit mir ein Gespräch angefangen. Und jetzt war, weiß nicht, Donnerstag oder Freitag, auch war ich kurz, ich war die ganze Zeit zu Hause und dann wollte ich runtergehen und sehe so, oh, meine Frau war vorher auch schon zu Hause. Das heißt, das kann nicht sein, dass in der Zeit, weil ich kam von der Arbeit nach Hause und es kann nicht sein, dass von dem Moment an, da war das Paket noch nicht da, dass bis ich wieder runter bin, also da war jemand da. Und der hat auch nicht bei uns geklingelt, sondern halt dann einfach anscheinend irgendwo anders und sich nur rein. Das höchste der Gefühle ist nur, dass du den hörst, sag, ja, ich leg's ins Erdgeschoss. Aber sonst macht der gar nichts, sondern lässt sich nur irgendwie rein beamen und dann war halt das Paket da und ich denke mir so, ey, wenn ich jetzt ein Wichser wäre, könnte ich halt Zalando und Hermes Dick scammen, weil die das Paket, was bei mir verloren gegangen ist, das hatte ich ja gemeldet dann und dann bei Hermes und dann haben die das an Zalando, wo ich was bestellt habe, halt eben, also musste ich das einfach sagen, hier, das ist bei Hermes verloren gegangen und dann habe ich das Geld wieder gekriegt oder es wurde nicht abgebucht, aber wenn ich jetzt das Gleiche wieder machen würde, obwohl ich die Hose bekommen habe und einfach sagen würde, ja, das Paket ist nie angekommen, ey, glaub mir, klar, das kannst du nicht bei jedem Anbieter 1000 Mal machen, aber am Ende, ey, das juckt keinen, also ich werde es nicht machen, keine Angst, ich werde auf dem rechten Pfad bleiben, aber das fand ich schon so, dass ich mir gedacht habe, ey, eigentlich gehört es dir nicht anders, aber am Ende kommt es gar nicht bei dem Typen an, also, weißt du, was ich meine, nicht die Kohle, sondern das Feedback.
Ich weiß, was du meinst, Ich hab schon früh gelernt, ich leg mich gar nicht mit meinen Paketboten an. Ich bleib mit denen gut. Aber ich glaube, das ist bei dir mittlerweile einfach zu spät.
Ja, mein Posttyp ist cool. Also DHL-Typ, der ist mega cool. Aber Hermes, ja. Die haben keinen Bock einfach. Ist so.
Ja. Keine Ahnung. Die Engagierten sind bei mir in der Corner. Keine Ahnung. Also ich kann da halt nie so viel dazu sagen, weil ich halt nicht die schlechten Erfahrungen so mache, wie du sie machst.
Ja, ich weiß auch nicht, meine Frau hat vor ein paar Tagen zu mir, weil mir wieder ein paar Dinge passiert sind, so gesagt, ey, es kann doch nicht sein, dass bist du eigentlich der Einzige, vielleicht bin ich auch der Einzige, der immer so Phasen hat, wo so random Shit passiert. Das wird bestimmt bei vielen anderen Menschen auch so sein, aber allein die Woche habe ich unter einem Baum geparkt und will am nächsten Morgen auf die Arbeit fahren und meine ganze Windschutzscheibe ist voll geschissen, einfach so. Und dann kann ich vor der Arbeit erstmal, nachdem ich dort angekommen bin, so mit Spüli und Wasser und Zewa-Rolle vorsichtig einweichen und dann die Scheibe sauber machen. Und ich habe 5 Tage vorher bin ich in die Waschstraße gefahren. Weißt du, so, das sind so Momente, wo du denkst, fick dich doch. Oder ich bin mit der Kita, sind wir auf den Spielplatz gegangen und war ein Kind und ich denke so, oh, da läuft doch Wasser aus seiner Flasche aus dem Rucksack raus und mach halt die Flasche zu und guck so, dass es nicht nochmal ausläuft und denk mir währenddessen so, oh krass, mir ist im Rucksack lang nichts mehr ausgelaufen. Digga, weißt du, was mir passiert ist? Ich hab meine Pause gemacht, als wir auf dem Spielplatz waren und waren Aldi nebendran und ich hab mir so Schafskäsecreme geholt.
Oh.
Es war ein Schafskäse-Creme-Massaker, sage ich dir. Ich habe Schafskäse-Creme geholt und so Brötchen. Und diese Schafskäse-Creme, die ist so orange-rot und auch ein bisschen ölig. Also da setzt sich auch Öl ab. Ich habe halt so die Hälfte gegessen und wollte dann mir gedacht, oh, so ich esse dann den Rest heute zum Mittagessen und habe so in meinen Rucksack reingepackt und hatte so einen türkisenen, hier so, ich habe ja immer diese JP-Hoodies, so einen türkisenen, auch einen, den ich liebe, an, habe halt da diese Packung. Wieso, die sind ja immer so Packungen, sind ja so Plastikpackungen, dann hast du nochmal so eine Folie, die du abziehst und die ist dann natürlich nicht mehr drauf und dann den Deckel und ich habe überhaupt nicht nachgedacht. Es lag auf meinem Hoodie drauf und ich komme im Kindergarten an. Der ganze Hoodie, die Kapuze hier vorne an der Brust und am Nacken, wirklich riesengroße orange-rote Ölflecken. Und ich hab so wirklich, ich schwör's dir, bei sowas kriege ich so Schmerz in der Brust. Es tut mir so weh, weil es so richtig, oh, jetzt darfst du keinen Fehler machen. Wie kriegst du das wieder raus? Und Action, aber ich bin eigentlich noch am Arbeiten und oh.
Ich habe mehrere Gedanken. Also auf der einen Seite zu deiner Gesamtsituation, zu dem, was deine Frau sagt, sage ich nur, zitiere ich A$AP Rocky, it rains, it pours. Was soll man dazu sagen? Wenn es regnet, regnet es richtig. OG Kimo hat es gut gesagt. Du hast einfach so Zeiten, da läuft einfach alles einfach scheiße. Zu der genauen Sache, auch musikalische Idee, setz den Hoodie auf, lauf durch die Nacht. Shoutout Papa Platte. Nee,
wenn das aber den, was, die mitgenommen hast, war viel zu warm. So, ja.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, aber woran es mich direkt erinnert hat, also es passiert mir auch hier und da, mittlerweile selten, aber ich habe meine Trinkflaschen, die ich so für Wasser immer mal dabei habe, wenn ich zur Uni gehe oder so, die sind halt auch nur so per Druck zu.
Kenne ich.
Und wenn der Rucksack leer ist, wenn du keine Jacke oder da 1000 Sachen hast, dann fällt die da halt auch um und manchmal so in 1 von 20 Fällen geht sie dann auf und dann merkst du es gerade noch so unten. Ist in der Regel nicht schlimm, weil es nur stilles Wasser ist. Okay, das trocknet dann jetzt, vor allem im Sommer. Okay, meine Güte. Mir ist in der 6. Klasse, war ich so auf dem Weg nach Hause, hatte meinen Rucksack. Oder nee, ich hatte so eine Umhängetasche, weil ich bei der Nachhilfe war oder irgendwas. Also ich hatte keinen großen Rucksack dabei. Komm so, steig aus der Bahn aus, will schon mal so nach meinem Schlüsselkram. Greif so rein, merke, da ist was nass, merke, das ist kein Wasser, das ist kein Getränk. Ich nehme meine Hand raus, komplett weiß. Tippex
ausgepackt.
Alles. Mein Mäppchen, mein Portemonnaie, meine Bücher, alles hin. Tippex wirklich der Endgegner, ne? Also das ist ja auch dafür gemacht, um praktisch...
Zu überdecken. Egal wie ja, und was, ja.
Das ist eigentlich, also ist Tippex nicht einfach weiße Farbe? So.
Ich gehe von aus,
so schnell trockene weiße safe. Farbe. Auf Alkoholbasis oder so, weil...
Aber dann kannst du es mit Alkohol ja auch wieder lösen, so mit so Propanol oder sowas.
Ja, es war damals der richtige Zeitpunkt, um ein neues Portemonnaie zu kaufen, sowieso.
Boah, neue Portemonnaies übrigens. Ich glaube, ich habe Portemonnaie ist immer mindestens so 5 bis 10 Jahre.
Ja.
So, ich kann mich selten mit einem neuen Portemonnaie anfreunden. Ich, mein aktuelles feiere ich sehr. Ist auch ein schönes Lederportemonnaie aus Mexiko. So, wirklich sehr, sehr geil. Davor hatte ich auch ein Lederportemonnaie und dann hatte ich bestimmt 10 Jahre oder so, hatte ich ein Vans-Portemonnaie. Das hat meine Frau grausam gefunden. Es war auch schon so, was dass es nicht mehr zugeht, weißt du, eins mit so einem Klettverschluss halt, aber das war schon so, dass das war immer offen. Immer offen.
Thema Portemonnaie, ey, ich bin halt immer damit aufgewachsen, also solange ich denken kann und ich glaube, länger als ich lebe, hat meine Mutter das Gleiche, die hat so eine Kellnerbörse, weißt du, so eine aufmachst und dann vorne sind ja immer etlich viele Münzen und so. Und es ist literally immer noch das, nein, stimmt gar nicht, meine Mutter hat seit 5 Jahren vielleicht ein neues mittlerweile, aber immer noch im gleichen Stil, aber das ist crazy.
Oder weil diese immer Michael Kors, diese
was aus Film und Fernsehen auch immer viel zu cool ist, sind so von so FBI-Agents oder so, die dann immer so hochklappen mit dem,
aber diese,
mit dem Ausweis.
Diese Michael Kors sind so, das sind so ein bisschen diese Butterfly Ingrid, also unter den Portemonnaies sind das die Butterfly Ingrids, weil das so, das junge Mädels so, oder auch Frauen generell, so mit 25, 30 oder so, die haben dann so, so ein riesen Portemonnaie, da sind 5000 Karten drin von irgendwelchen, also weiß nicht, ich will auch nicht so viele Karten in meinem Portemonnaie haben, ich will, dass das smooth und dünn ist und.
Ja, bist du, also, es gibt ja auch viel diese Social Media Werbung, so ein Portemonnaie ist ja auch ein ganz großes Ding. Ist ja da irgendwie, an der Seite drückst du, dann schießt das da irgendwie alle Karten oder dann sind da noch eine Geldklammer drin oder so.
Ich habe meinem Schwiegervater eins gekauft, weil das aber auch dieses Anti-Scam drin hat. Ich habe zum Beispiel selbst für meine EC-Karte, ich weiß nicht, ob ich auch eins für meine Kreditkarte habe, in meinem Portemonnaie ist nochmal, habe ich einfach so eine extra dünne Hülle, wie du die früher für eine Bankkarte gekriegt hast, aber die ist halt mit so einem NFC-Blocker.
Da Empfehlung, Shoutout an meinen Chef, der hat mir das empfohlen und auch für mich bestellt. Ich habe jetzt praktisch wie eine weitere Karte, die ist wie eine Kreditkarte oder eine Bankkarte, das ist so ein RFID-Blocker, liegt also mit in meinem Portemonnaie und alles, also dann jetzt kommst du da gar nicht
mehr. Also funktioniert, bin ich auch, happy mit.
Ja, ja. Weil wir drüber gesprochen haben, ich glaube, es war nicht das nächste Portemonnaie, was ich mir damals geholt habe, weil ich war in der 6. Klasse, aber ich habe mir Jahre später, bedingt durch Film und Fernsehen auch, das wahrscheinlich markanteste Portemonnaie in Filmhistorie selbst geholt.
Das markanteste Portemonnaie in Filmhistorie. So ein Lederbeutel von Herr der Ringe oder was für die goldenen Münzen, Alter, für einen Gurt.
Soll ich dir mal den Tipp geben? Okay, ich gebe dir mal den Tipp. Ich sag mal Quentin Tarantino.
Ich habe mich verschluckt. Boah. Boah, jetzt stehe ich immer noch auf dem Schlauch.
Ich gebe dir noch einen Tipp. Du müsstest es in meiner Kamera sehen. Ich zeig mal auf eine Person.
Ja, aber ich weiß nicht, was für ein Portemonnaie die haben. So, oder genau.
Also, weißt du, in welchem Film?
Ja, Pulp Fiction, weiß ich schon.
Ja. Ja, aber es gibt ja diese Szene, also die am Anfang aufgebaut wird mit diesen Pärchen, die dieses Diner ausrauben, wo Samuel Jackson und John Travolta halt frühstücken. Und am Ende ist Samuel Jackson halt da, ey, ich helfe euch, aber gib mir mein Portemonnaie. Und da stand halt einfach Bad Motherfucker.
Und das hast du dir dann gegönnt? Oder also konnte man das?
Das war halt
EMP,
für Zehner auf Amazon. Zehner auf Amazon, richtig schlecht verarbeitet. Und das habe ich wirklich bestimmt 6, 7 Jahre lang gerockt. Und ich habe diesen Insider halt einfach gefühlt. Jeder, der es kannte, hat es halt irgendwie gefeiert. Es war aber auch, würde ich im Nachhinein sagen, wenn ich das heute noch hätte, wäre es auch so fürs Camp David, weißt du, so ein komischer Insider einfach auf so einen Film bezogen, der so omnipräsent in meinem Alltag ist, weil ich halt mein Portemonnaie immer rumtrage. Und ich habe dann, ich glaube, vor 3, 4 Jahren habe ich dann irgendwie zu Weihnachten von irgendjemandem aus der Familie mein aktuelles Portemonnaie bekommen. Ja,
ja, so ein gescheites Leder-Geld-Etui ist schon was Schönes, kann ich sagen.
Ja. Was sind die gängigen Begriffe, die du dafür verwendest? Sagst du immer
Portemonnaie? Ist eigentlich definitiv mein Begriff. Meine Frau lacht sich immer darüber kaputt, weil wir im Deutschen echt viele französische Worte haben, die wir nutzen. So Trottoir nutzen wir jetzt nicht so häufig, aber die gibt's ja zumindest. Oder wenn ich sage, eine Reportage, ich habe eine Reportage geschaut, so, dann finde ich es auch lustig. Aber Portemonnaie ist Go-To. Geldbörse hat mein Vater gesagt, und das ist eher so bayerisch. Das gibt's denn sonst noch?
Ich bin, also das liegt vielleicht auch daran, weil das ist so, ich glaube, das hat niemals im Deutschen grundsätzlich funktioniert, sondern es wurde einfach aus der Synchronkultur von deutschen Synchronsprechern aus dem Amerikanischen übernommen. Brieftasche.
Ja, Brieftasche, stimmt. Also ich würde auch, wenn es zum Beispiel in dem Zusammenhang, dass irgendwo das Objekt gestohlen wurde, dann würde ich auch sagen, dem wurde entweder die Brieftasche gestohlen oder die Geldbörse. Ja. Dem würde ich nicht sagen, da würde ich nicht sagen, in diesem Kontext würde ich nicht sagen, dem wurde das Portemonnaie gestohlen. Also kann man, aber es fühlt sich viel geiler an zu sagen, die Brieftasche.
Ja. Ja. Nee, Brieftasche. Brieftasche ist aber auch.
Scheißwort auch.
Vor allem so, da sind keine Briefe.
Also es ist komplett.
Ich weiß gar nicht, auf welchem amerikanischen Begriff das basieren soll, aber ich glaube, das
kommt halt vielleicht. Ich habe immer meine Aktienbriefe dabei.
Nee, ich glaube, das geht vor allem darauf, dass in den USA ja früher vor allem Schecks verbreitet waren, ne? Und dass du halt über Schecks gezahlt hast.
Ich kenne das noch, dass man.
Oder nee, nein, sorry, ich glaube, es kommt dadurch, dass Scheine ja Notes oder Bills sind und dass das irgendwie Briefe praktisch ist, Notes, irgendwie Nachrichten. Mhm. Ja.
Ich komme sogar noch aus der Zeit, dass man Bankgutscheine, ich glaube, ich kann mich dran erinnern, ich muss mal meine Schwester fragen, aber ich glaube, ich weiß doch noch, wie die aussehen, also nicht Gutscheine, Bankschecks von der Oma oder von der Tante geschenkt bekommen habe.
Ey, ohne Witz, ich habe, change my mind, ich glaube, Schecks existieren nur im Film.
Nein, safe.
Ich habe noch nie einen gesehen. Ich habe das noch nie selbst, mir ist das noch nie über den Weg gelaufen. Ich weiß, dass es das gegeben haben soll und dass das noch sehr geläufig gewesen sein soll, vor allem in den USA, aber safe, ist mir noch nie so untergekommen und ich glaube, ich bin da in der Verschwörung.
Dann lege ich jetzt hier fest, das Bild für die Folge wird auf jeden Fall ein Bankscheck sein.
So ein großer, weißt du?
Ja, aber so sehen die aus.
Also. So Spendengala, wenn du so zur Bank oder so beim Rewe auf einmal so steppst, hier. 22,50, hier, bitteschön.
Ziehen das ab. ja, also.
Bitte nicht vom ersten
Einlösen. Nee, aber ich 100%, ich kann mich dran erinnern, was weiß ich von meiner Oma, die weiter weg gewohnt hat oder so, haben wir dann per Post so zum Geburtstag eine Karte und so bekommen und auch mit einem Päckchen und da war Schokolade oder sowas drin und dann noch ein Scheck, weiß ich nicht, 20 Mark oder so, keine Ahnung.
Also ich stelle mir Schecks halt so von dem Ding hervor, weil es heißt ja auch immer, und es ist ja auch wirklich Schecks. Dumm, man sollte ja kein Bargeld per Post verschicken. Und dadurch, dass man früher halt Online-Banking noch nicht so geläufig war, wurden so halt Gehälter mit diesen Schecks übergegeben. Und ich stelle mir das halt ein bisschen vor, als würdest du jemandem umgekehrt praktisch eine Überweisung schicken. Ne? Du schickst ja jemanden
Dass
er dir Geld schickt.
Eine Gutschrift dann.
Und ein Scheck. Ja, und Scheck ist halt andersrum funktioniert. Ja,
interessant. Aber so, wir kamen ja so ein bisschen drauf jetzt mit dem Pullover, Hoodie und so, da sind wir ja gestartet. Dabei ist mir übrigens auch aufgefallen, weil ich das in einem YouTube-Video gesehen habe, da hat jemand einen Hoodie getragen und da war eine Seite vom Bändel drin, also im Loch. Also der war verschwunden. Und erstens...
Hast du den gemeldet?
Also in mir habe ich ihn hart gemeldet, weil ich muss sagen, es gibt auch nichts Schlimmeres, zwei Sachen. Einmal, wenn ich einen Hoodie mit Bändel trage, was ich gar nicht mehr so viel habe. Ich habe voll viele ohne, also mit Kapuze, aber halt ohne Bändel. Aber wenn ich mit Bändel trage und das nicht auf gleicher Länge mach und das, oder es hat hinten, ist es irgendwie gerafft und hat Zug oder so, es muss komplett offen sein und es muss die gleiche Länge haben, das korrigiere ich dann auch total, das ist auch bei einer Hose so, weißt du, wenn du irgendwie so eine Jogginghose anziehst oder so. Und das Schlimmste, so wie das war mit das Gefühl, das ist das gleiche Gefühl fast, wie mit diesem Fleck übrigens, schau dann an eine Arbeitskollegin, die bei uns so Haushaltskraft ist und Reinigung, also ganz viel Zwischenreinigung macht. Ganz, ganz großen Shoutout. Die Dame hat mich übrigens aus diesem Dilemma gerettet und hat direkt mit Oxy-Action eingeweicht und dann haben die sie und die Küchenfrau den Hoodie gewaschen. Dann habe ich ihn danach nochmal zu meiner Mama gebracht. Die hat den nochmal bearbeitet. Also es scheint gut zu sein. Aber da kommt der Punkt, wenn du zum Waschen einen Hoodie hast und oder eine Jogginghose oder eine kurze Hose mit Bändel und du findest halt dann in der Waschmaschine das beides getrennt voneinander. Und ich bin dann so ungeduldig und will es dann in das nasse Ding wieder so, du musst es ja dann so durch, das ist so dumm, du musst es im trockenen Zustand machen. Aber ey, so ätzend, es gibt nichts Schlimmeres, als dann da Viertelstunde lang seines Lebens damit zu verschwenden, das wieder da reinzufädeln.
Wie stehst du, und ich muss sagen, das ist so, ich glaube, also wenn wir jetzt einfach mal sagen, ich trage 150 bis 200 Tage, ne, 150 Tage ist, glaube ich, gut im Jahr ein Hoodie. So, nehmen wir einfach mal als Gradzahl. Von diesen 150 Tagen, würde ich sagen, habe ich 5 Tage, wo ich Bock drauf habe und dann der Guy bin, der die Bändel so zu einer Schleife macht. Checkst du das?
Kennst du das? Mein
ich sehe dich nicht damit, aber...
Mein bester Freund hat es und dem steht das voll. Das war kam auch erst so vor einem... Vor 2 Jahren, ja, einem Jahr aufgefühlt, so der Style, so 2...
Ja, 5 Jahre,
ja, keine Ahnung, aber noch nicht so übertrieben, fresh. Aber es war oder andersrum. Es ist halt schon eher so neumodischer oder so ein bisschen. Das ist so Fabian Reese. Das ist so Fabian Reese-Vibe.
Das ist auch hier mein Bauchtaschen quertragen.
Mach ich auch. Habe ich aber schon in den 90ern. Aber in den 90ern hat man es auch seitlich hinten so getragen hier.
Ja, yeah, haben wir auch noch. Also habe ich genauso Leute, die das so machen.
Aber wo waren wir gerade wegen Dings? Nicht
wegen dem Bändel.
Ah, genau. Knoten. Ich habe das einmal probiert, weil ich wissen wollte, wie es aussieht. So alleine zu Hause vom Spiegel. Es war okay, aber ich habe gefühlt, dass ich es nicht bin. Es war schön, aber ich bin es nicht. Es gibt so Dinge, wo du einfach spürst, nee, ist nicht meins. Es ist genauso wie, daran muss ich mich jetzt erst gewöhnen. Meine Frau hat mir dunkle Schuhe geschenkt. Du warst an meinem Geburtstag da, ich habe so grau Wildleder Adidas bekommen und die sind mega geil, aber sie haben keine weiße Sohle, sondern so eine Hallenbodensohle, so eine braune und sie sind dunkel. Ja. Und ich habe zwar bunte Schuhe, aber sonst eigentlich immer auf der Basis vom weißen Schuhen. Und die gefallen mir voll, aber es ist ganz ungewohnt. Ich kann manchmal, weiß nicht, ob ich die anziehen kann, mit was für Socken. Und wenn ich laufe, und ich sehe das im Augen, na, wie sagt man so, im Blickwinkel, das fühlt sich nicht an, als wären es meine Beine.
Ja, ich verstehe.
Muss ich voll total
ich habe noch einen Gedanken zu diesem Zuschnüren von den Mändeln. Das ist so ein Ding, deswegen, also ich finde, man unterscheidet ja auch, wie man sich kleidet und wie man auch, wie detailreich man das Outfit gestaltet. Du hast ja deine Situation, wo du, keine Ahnung, du weißt, du hast abends ein Konzert oder du gehst irgendwo hin, weißt du, und da machst du ja mehr Gedanken bei deinem Outfit, als wenn du einfach, ah, ist ein gewöhnlicher Dienstag, du gehst heute raus, dann hast du deinen Standard, ja, okay, so gehe ich raus. Und ich glaube, so diese Verschnüraktion von den Bändeln, die sehe ich, wenn es im Gesamtkontext von so einem Outfit dann stimmig ist. Aber es ist halt, du gehst niemals den falschen Weg, wenn du sie offen lässt, so, aber ab und zu in gewissen Kombinationen
würde von Outfits geschnürte halt Sinn machen. Ja, auf jeden Fall fühle ich den Call. Deswegen auch mein bester Freund, der hat zu seinem Stil und seiner Art und Weise, wie er sich kleidet, passt das halt eigentlich bei jedem Hoodie. Deswegen sieht es auch bei ihm wirklich gut aus. Der trägt auch immer Kappe.
Ich bezweifle, dass ich den jemals ohne Kappe gesehen habe.
Und ich muss sagen, so das steht ihm einfach so, der Körpertypus, das ist genau dieser, das, keine Ahnung, wie wenn du halt Menschen immer so auch abspeicherst. So, was ist ich zum Beispiel bei dir, klar, ich sehe dich auch so mit so T-Shirts, wie du jetzt gerade trägst, ne, so auch oversized oder so, oder auch mal mit einem Longsleeve oder sowas, aber
würde ich bezweifeln, ich trage nie
Longsleeves.
Ich hab einen Longsleeve.
Ja, aber Am allermeisten sehe ich dich halt auf jeden Fall mit Basketball-Jerseys oder Basketball-Shorts. So. Das
stimmt. Ja. Vor allem im Sommer. Ja. 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 Oder im Winter immer mit einem Hoodie. Da bin ich eigentlich so einfältig. Ich habe etliche, ich habe glaube ich 25 Hoodies.
Und im Frühjahr und im Herbst immer mit der Übergangsjacke.
Und Polunder und Brille.
Übergangsjacke mit Eintracht Übergangsjacke. Und im tiefsten Winter trifft man einen Flacco auch mal mit seinem guten Mantel. Darf man nicht unterschätzen.
Schauder Tauchtyp, der ihn mir überlassen hat. Janik, mein Bester, ich danke dir, mein Lieber. Was ich interessant finde, weil du hast mich genau auch in der Phase kennengelernt, wo ich mich bei einem gewissen Detail verändert habe, weil Leute, die mich noch so ein bisschen länger kennen als du, die kamen erstmal auf, mussten erstmal mit der Veränderung klarkommen, dass ich nicht mehr jeden Tag Kappe getragen habe. Also ich hatte wirklich so eine Phase, die bestimmt 10 Jahre gehalten hat, wo wie BDL, man hat mich nie ohne Kappe gesehen. Mhm. Weißt du? Und dann, ich bin in den letzten Jahren sehr zufrieden mit meinem aktuellen Haarschnitt, den ich ja auch relativ regelmäßig nachschneiden lasse. Danke, jetzt muss ich mir nur einen Haarschnitt suchen.
Nein, steht dir. Und ich bin beides gewohnt. Also ich bin wirklich used to beidem. So, ich kann sagen, Kappe fittet und die Frisur, die du hast, auch. So.
Das ist so dieses Tommy Schmidt-Ding. Das hat er auch mal gesagt. Du musst eine Person in den ersten 3 Mal, wo du die triffst, muss die eine Kappe getragen haben, sonst wirkt es irgendwann später wie Verkleidung. Ja, safe. Ja. Wenn ich dich jetzt mit einer Kappe sehen würde, würde ich sagen.
Ja, aber das ist genauso, keine Ahnung, wenn du mich ohne Bart sehen würdest, würdest du auch denken, was denn bei dir passiert. So, das ist einfach, ich bin ja Trockenrasierer und rasiere irgendwie auf 4 Millimeter oder so, dann ist mal kurz, dann sehen Leute, oh, du hast kurz einen Bart, so, oder oh, jetzt hast du ein bisschen länger. Das ist das Einzige, was so den Leuten auffällt. Aber wenn du das ganz wegmachen würdest oder einfach mal so ein Mustache, ich habe ja immer den Plan, bevor ich nach Mexiko reise, mir mal so ein Mustache mache und alles weg, aber ich weiß einfach, das
German El Chapo.
German El Chapo auf jeden Fall. Das kann es nicht. Also ich weiß, dass ich es nicht bin. Aber irgendwie habe ich im Kopf, wenn man denkt so, ach komm, mach doch einfach mal. Was soll denn passieren? Aber alleine hier an den Seiten abzurasieren, sage ich dir, wie es ist. Ja. Ich würde mich fühlen wie ein Kind.
Ja, ich muss auch echt sagen, also aktuell fahre ich ja den Grind, dass ich mich regelmäßig genau so rasiere. Ich bin, habe mich lustigerweise vor 2 Stunden rasiert. Dazu habe ich gleich auch nochmal eine Beobachtung. Und ja, eigentlich auch nur noch den Mustache stehen lasse so. Das ist auch so diese Hipster-Bewegung, wie sie manche nennen wollen. Aber genauso ist es bei mir halt auch dadurch geläufig, dass ich hier auch mit einem 3-Tage-Bart sitze. Ne? Das sieht man jetzt nicht so. Ist im Alltag nicht der Unterschied, weil ich regelmäßig halt beides.
Ja, du trägst halt auch einfach viel kürzer, ne? Also du rasierst bestimmt nass, wahrscheinlich. Sieht so,
Momentan.
Und ich rasiere mir, glaube ich, keine Ahnung, wann habe ich aufgehört, mich nass zu rasieren? Vor 14 Jahren vielleicht oder so.
Ich mag's vom Gefühl her. Ich finde es so geil. Ich finde es so ein geiles Gefühl. Also, und ich muss auch sagen, das hat lang gedauert und ich glaube, das wird jeder fühlen, jetzt egal ob Mann oder Frau, jede Person, die sich an irgendwelchen Körperstellen rasiert. Es ist ein Pain, bis man, sag ich mal, perfekt abgestimmt hat, was braucht die Haut? Braucht die Haut Aftershave? Braucht
aber
die Haut
generell, Pflege? Auf welche Art rasierst du dich? Wie, so, genau. Ne, was ist denn,
was sind deine
Klingen? Was ist dein, was ja, ist dein genau. Rhythmus? Auch bei einem Elektrorasierer, ne? Also auch da, welcher Rasierer funktioniert gut? Welcher Rasierer funktioniert wo gut? Worauf musst du achten? Und dann, wenn du dann also wirklich in deiner Routine drin bist, dann hast du auch in der Regel keine Probleme. Ich finde halt, meine Haut ist jetzt nicht so überempfindlich, aber gerade auch natürlich, wenn du jung bist und so. Ich fand schon nass rasieren, klar, auch irgendwie satisfying, aber auch krass irritierend halt für die Haut, so definitiv. Und gefühlt ist halt das Einzige, was halt ein bisschen nach dem Rasieren zum Beispiel jetzt bei Elektro unangenehm ist, ist auch, weil du halt schon hier an den Ecken so unterm Kinn am Hals, da musst du immer gucken, dass du alles kriegst. Das heißt, du gehst da schon auch immer sehr tight, so dass du da ein bisschen strenger vorbeigehst.
du schrappst da.
Genau, und lang das dann, ja. Aber das ist das Einzige. Sonst passiert da halt nichts. Und das halt, du musst immer darauf achten, dass du gleichmäßig, du hast es ja eingestellt, aber das ist nicht immer gleichmäßig. Du musst halt, und auch dieser Pain, die Linie also, hier ordentlich zu ziehen. Wie machst du sie? Ist sie mehr rund? Ist sie mehr gerade? So Zeugs.
Ja, ja. Da bin ich auch einfach, bin ich gerade sehr, sehr fein. Erstens, wie es aussieht, aber zweitens auch, dass ich mich um keine Linie kümmern muss, weil ich einfach alles halt wegnehme. Aber ich kombiniere tatsächlich auch, also ich gehe erst trocken drüber mit einem Rasierer, der eigentlich trocken schon so gut rasiert, dass es aussieht, als hätte ich nass rasiert, also wirklich auf null, sehr, sehr clean. Aber dann so gehe ich für die Feinheit nochmal nass rüber. Einfach, das ist dann wahrscheinlich für die Satisfaction vor allem. Und weil ich auch das Gefühl habe, dass teilweise meine Haut gut tut, wenn die mal so ein bisschen irritiert ist, so ein bisschen Probleme hat, ist es so ein befreiend. Was mich da abfuckt, da, also es gibt selten die Situation, dass mich die 7-Tage-Woche, in der unsere Gesellschaft lebt, so abfuckt wie beim Rasierrhythmus, weil ich habe keinen. Weil ich diese 3-4 Tage, die funktionieren irgendwie nicht, weißt du?
Ja, bei mir schiebt sich's und ich kann nicht immer sagen, was habe ich für einen Rhythmus, ich könnte nicht mal die Tage zählen, aber ich weiß von dem Moment an, dass ich mich rasiert habe, dann habe ich wahrscheinlich so 1 bis 1,5 Wochen, danach wird's unangenehm, wie es aussehen würde, aber in der Zeit muss ich bestimmt 2 oder 3 Mal die Konturen so, ob jetzt um den Mund herum oder die Linien oder ich habe auch hier am Mund, ne, diesen, dass es hier so ein bisschen hoch geht bis zur Lippe.
Du hältst dein Mikrofon davor. Das,
dass es bis zur Lippe geht. Wie weit geht's an die Lippe? Wie viel machst du dann seitlich weg? Denn nicht, sonst sieht's auch so aus wie so diese Stani, Giovanni Zarella, dieses schmale bis zur Lippe hoch, das sieht auch nichts aus. Deswegen ist alles immer so ein bisschen, ja, einfach auch, dass ich nie sagen kann, oh, ich habe genau nach 7 Tagen oder nach 8 Tagen muss ich mich immer rasieren. Das hat auch was damit zu tun. Bei mir wird der Bart ja auch grauer, ne? Und es gibt Tage, wo ich diesen längeren Bart fühle oder auch meine Frau sagt, oh, ich find's schön, wenn du das länger hast oder so. Aber spätestens nach einer Zeit, wenn die wieder so zu deinem Gesicht hinwachsen, dann wird's auch, dann nervt's auch, muss ich sagen. Und dann wird gekattet.
Wo wir gerade beim Thema Rasieren schon sind, ich habe vorhin eventuell, vielleicht ist es was Wiederholendes, was wir immer mal wieder machen können. Sowas wie mit den Kontexten oder wie mit unseren guten Rubriken. Ich hab's jetzt einfach mal, Arbeitstitel ist Checkst du? Ich hab 2 alltägliche oder also 2 Situationen, die man kennt. Okay, bei dir eine Situation kennst du jetzt aus den letzten Jahren wahrscheinlich nicht mehr so viel, aber du kannst wahrscheinlich doch relaten, die irgendwie eine Ähnlichkeit aufweisen. Und ich erkläre es jetzt einfach mal am Beispiel. Ich gebe dir mal das aktuelle Checkst du. Also, checkst du eigentlich eine randvolle Kaffeetasse zu tragen, ist wie eine Nassrasur, wenn du ein T-Shirt trägst.
Jetzt versuche ich den Vergleich gut. Also ich gehe erstmal einzeln daran. Mhm. Die randvolle Kaffeetasse. Ah, jetzt fühle ich's. Jetzt verstehe ich's. Mhm. Geht es ja darum, dass man auch am T-Shirt sieht und dass es dann so, also andersrum. Ich hatte die Tage ein Jersey an und die Brust hatte ich rasiert, aber nicht ganz kurz, sondern mit so, was weiß ich, 3-4 Millimeter oder so. Und dann habe ich am Jersey so Punkte gesehen und das waren immer meine kleinen Härchen. Aber dieses, meinst du dieses Gefühl, dass das so gegen den Strich geht, das Shirt?
Nee. Warte mal. Hast du verstanden, was
sag
ich gerade...
Sag das zweite nochmal bitte.
Ja, genau. Also die randvolle Kaffeetasse tragen ist das eine und das andere ist sich... und dabei beziehe ich mich auf jetzt die normale Gesichtsrasur, sich nass zu rasieren und dabei trägst du
aber ein T-Shirt. Okay, alles klar.
Ich check deinen Gedanken.
Dann habe ich einfach auch nur falsch verstanden. Okay, T-Shirt tragen. Ja, weil halt dann die Haare da so reinfallen und drauffallen. Ist das der Punkt?
Nee, also mein Gedanke war da, weil ich hatte es vorhin wirklich, ich bin so in einer Überschwungshandlung, ich dachte so, okay, wir nehmen gleich Podcast auf, ich wollte mich noch rasieren, hab dann schon irgendwie gerade schon trocken rasiert schnell, dann hatte ich den Schaum schon verteilt und merk so, fuck, ich habe mein T-Shirt noch an. Das T-Shirt, das will ich jetzt auch während der Aufnahme noch tragen. Und dann ist halt, beim Nassrasieren kann immer irgendwie mal Wasser, also da irgendwie ein bisschen was runterlaufen oder nochmal Schaum irgendwo hinkommen. Und es, du bist halt so wahnsinnig fokussiert, dass du genau nicht dieses T-Shirt triffst, dass du den Schaum fein säuberlich weglegst und so. Und wie du mit einer vollen Kaffeetasse
ich fühle das, aber du, dadurch, dass ich nicht nass rasiere, habe ich halt keinen Schaum, habe nicht diesen, bei mir ist eher nur dieser Struggle, dass halt überall Haare, trockene Haare hinfliegen und so. Fühle ich. Ich finde aber generell den Vibe, so eine Kaffeetasse, so eine volle, so nicht zu weit, aber irgendwie transportieren zu müssen und dann so abzuschlürfen, dieses, dann zu wissen, okay, du hast es geschafft. Aber ich fühle jetzt den Eiertanz davon, definitiv. Aber wie man sieht, hast du es gut gepackt. Also ich sehe keine Flecken, keine roten Flecken.
T-Shirt ist clean, die Rasur ist clean. Ich sagte, wie es ist, diesen Eiertanz mit dem Kaffee, den gebe ich mir jeden Morgen. Den gebe ich mir jeden Morgen von meiner Küche bis hier an den Tisch. Und ich sag dir, warum? Also, ich bin nüchtern, ich habe noch nichts gegessen, noch nichts getrunken, zitter mir da den Weg entlang. Warum trinke ich nicht den ersten Schluck Kaffee in der Küche?
Einfach so einen Schluck abtrinken, so ein.
Weil ich hier sitzen will, und da bin ich auch gefühlt ein halber Dad, setz mich hin. Ah, Kaffee, erster Schluck. Und dann was dazu essen.
Ja, aber der Schluck ist mindestens genauso gut, wie wenn du den, es geht ja nur darum, so einen halben Zentimeter da wegzukriegen. Das ist ja nicht mal, viel.
Ja.
Was dir wirklich diesen, also es ist auch krass, dass wir Menschen sowas einfach balancieren können, dass es, also dass es überhaupt physisch möglich ist. Kennst du am Wahnsinn.
Können, also ja, ich sag, es geht in 29 von 30 Fällen gut.
Ja.
Beim Abstellen habe ich da manchmal so, dass dann so seitlich von der Tasse auf meinen Untersitzer runterläuft und das ist dann richtig scheiße. Oh nee, er muss nochmal aufstehen.
Ja, das ist doch so der letzte irgendwie. Moment. Deswegen ist ja der kritische Moment. Dieses Absetzen ist ja wie das Hochnehmen, weil du dann so in mehr Bewegung kommst. Wenn du so stabil dann läufst, dann geht's ja. Deswegen einfach einen Schluck abtrinken.
Ich beneide so Kellner, die so mit so einem Tablett einfach so rumrennen gefühlt. Da stehen so 12 halbe drauf. Oder
ja,
was
aber die verschütten ja trotzdem was.
Ja, aber nicht alle. Also manche sind da, also, oder halt die Menge, die verschütten, steht ja nicht im Verhältnis zu dem, was ich glaube, was ich verschütten würde. Mir würde bei jedem zweiten Gang irgendwie, wenn mal drei Gläser da runterknallen. Schon crazy.
Ich versuche mal, diese Rubrik irgendwann aufzugreifen und mir mal darüber Gedanken zu machen, ob ich da, also ich finde es nämlich interessant, ob ich da so Parallelen sehe in unterschiedlichen Universen, um das mal so auszudrücken. Ist auch ein lustiger Off-Moment gewesen mit dem T-Shirt. Aber übrigens mit dem Jersey war trotzdem lustig, weil ich habe echt wie so Punkte gesehen. Ich bin noch immer noch da. Das sah lustig aus.
Das ist lockige Brusthaar.
Ja, nicht lockig, aber so, hast du gesehen, das ist wie aufgestellt halt. Bei meinem Ronaldinho Brasilien-Trikot.
Aber, und das hatten wir auch schon mal außerhalb der Aufnahme geklärt, wenn du dir so einen Oberkörper rasierst, dann ein T-Shirt drüber. Auch ein spezielles Gefühl, ne?
Das fühlt sich an, ich weiß noch nicht, warum dieser Vergleich gerade kommt, aber so wie die Haut von einem Pudding halt, so, keine Ahnung, so das.
Ja, das so ein, ja. Also, es ist auf einer Seite, ist es eigentlich mega nice.
Ja.
Aber auf der anderen Seite, deine Haut ist ja, und das ist ja auch, wenn du dich im Gesicht nass rasiert hast und dann wirklich so mit der Hand drüber gehst, die Haut ist so überempfindlich und sensitiv. Die merkt so das T-Shirt ganz anders, als wenn du so im normalen Alltag ein T-Shirt anziehst.
Und ich sag dir, das hast du selbst, wenn du trocken rasierst und du dann die dann einfach, es geht nur um die Kürze und die Härte der Haare dann und du dann gegen den Strich gehst, dann spürst du das halt wirklich und das T-Shirt geht ja automatisch mal gegen den Strich, wenn du dich bewegst.
Ja.
Cooler Beauty Talk, muss ich sagen. Wir können hier auch mit Julia Beautics mithalten. Falls ihr da irgendwie Tipps haben wollt oder Fragen habt, dann schickt uns welche bei Instagram. Ich habe noch eine Empfehlung, einfach nur so zum Essen, kann ich sagen, Birria Tacos in Bornheim. Birria ist generell eine Drachenfarbe. Generell Birria Tacos ist eine Art von Tacos. Da gibt's vegane und halt mit Fleisch, also Beyond Meat, und sind so Quesadilla-Tacos, also die sind wirklich gut, und dann tunkst du die in so eine Brühe rein, bei nicht vegan halt eben in so eine Fleischbrühe, und noch irgendwie Zwiebeln dabei und so, kannst du ja alles selbst drauf machen. Preislich absolut fair, geile, also waren wirklich sehr, sehr gute Tacos, kann ich nur jedem empfehlen. Ich krieg gerade auch Hunger, ich merke, ich muss noch, auch wenn es zu spät ist, auch in meinem Fitnessplan vielleicht nicht so drin ist, aber einen kleinen Snack muss ich mir gleich noch gönnen, sage ich dir.
Kennst du diese Simpsons-Szene, wo die irgendwie an dieser, ist so eine Folge, da geht's um diese Fünf-Staaten-Grenze, die es ja in den USA nicht gibt. Es gibt eine Vier-Staaten-Grenze, aber die Fünf-Staaten-Grenze, und Homer so ein Taco-Stand, geben Sie mir so ein gefüllte Teigtasche, Taco. Ja, so ein mit Gemüse und Fleisch gefülltes Taco. Die ganze Zeit dran vorbeirede, Taco, ja, Taco. Ja, ey. So ein typischer Simpsons-Humor, ey.
Ach krass, ich habe die Woche mit meiner Frau mal über Simpsons drüber geguckt. Für die ist das voll komisch, weil es kam, wir haben irgendwie Abend gegessen, ich habe einen Fernseher anmachen wollen, wollte irgendwas.
Pro 7, 18 so, Uhr,
so,
schön.
Weil für sie ist es auch cool, so
direkt nach Michael
fürs Marx. Deutsch lernen mal, was weiß ich, so ein paar Sachen auf Deutsch zu schauen, so einfaches Zeug. Und dann kam irgendwie so bei Simpsons weitergeschaltet, und die sagt, ey, die Stimmen hören sich so komisch an. Und es war sehr, sehr lustig. Übrigens, bei meiner Frau ist es nicht Hulk Hogan, sondern
Hulk Hogan.
Wirklich, ist so. Das ist so krass. Und dann sagt sie so, you say it's so strange. Dann sage ich, nix, das ist nicht Hulk Hogan, das ist Hulk Hogan. Ja, und deswegen ist auch Homer Simpson, you know, das ist
Homer Simpson, ja, klar.
El Barto.
El Barto, Legende. Das war mal mein Gamer.
Also warst du bestimmt der Einzige. Bin ich eigentlich der Einzige, der mal El Barto als Gamertag hatte.
Das war vor Revo. Das war vierte, fünfte Klasse. Und dann, ey, muss man eigentlich sagen, habe ich einen guten Shot gehabt, als damals, ich glaube, ich war so Mitte fünfte bis Anfang sechste Klasse, ich mein erstes Instagram-Konto gemacht, und ich habe nicht immer so geheißen über die ganzen Jahre, aber immer mal wieder, und da hat sich Revo.
Da kam der Revo. Der Revo. Ich muss auch noch bald den Revo. Genau. Ja, der Revo hat schon zugemacht bei uns.
Ja. Rede.
Ich habe ja ein bisschen erzählt, dass meine Woche so mit so kleinen Untiefen zu kämpfen hat, oder mit kleinen Tiefen. Ich hatte heute noch ein schönes Erlebnis, damit würde ich meinerseits auch, wenn du nicht wirklich noch, du kannst danach auch gerne noch was auf die Karte bringen, aber ich will das noch loswerden und damit für mich innerlich, emotional schon von dieser Woche und dieser Folge verabschieden. Mhm. Ich bin über die Berge gedonnert mit so einem Lime E-Scooter und habe währenddessen coole Mucke gehört. Übrigens wusste ich nicht, dass man das auch machen kann. Das ist einfach Hey Siri und nächster Track. Das Problem ist, wenn du zu schnell fährst, hast du so viel Windgeräusche, dass es nicht reagiert. Und dann musst du so richtig laut schreien. Und ich denke mir so, die Leute um mich herum müssen auch.
Ey, jetzt, warte mal, wir helfen mal allen Leuten, wir fucken mal alle gleichzeitig ab. Hey Siri, spiele Helene Fischer Atemlos, so laut du kannst. Alexa, spiele Atemlos. Okay, Google, spiele Atemlos. So, alle abgedeckt, oder?
Und dazu noch, Alexa, what's the temperature? What's the temperature? genau, und dann bin ich halt über die Berge gedonnert und ich hatte echt coole Mucke und also ich konnte trotzdem den Verkehr auch hören, wichtig. Sonst immer Geräusche unterdrücken, aber wenn ich da Dings fahre, dann Transparenz, wenn ich am Roller fahre. Und es war richtig schönes Wetter und Bergerstraße samstags immer viel los auch und so. Und ich habe so richtig dieses Auto, es waren nicht so viele übertriebene Autos unterwegs und ich konnte so richtig so schlendernd fahren und die Mucke genießen und so. Ich war richtig im Vibe und habe währenddessen auch so, was habe ich meiner Frau vorhin auch erzählt, voll viele Leute einfach so angeguckt. So, weißt du, wenn du so irgendwie, du fährst ja mit so einem Roller auch so eine perfekte Geschwindigkeit, dass du so, was, wenn die dann da draußen an einem Café sitzen, dass du einfach dir so einzelne Leute rauspickst und guckst die einfach an. aber auch nicht so, ja, nicht so dumm und wie so ein dummer Trottel.
Nicht so auf 8 km/h rumfahren, du fährst halt 20 genau. km/h.
Und ja, einfach so nicht richtig grinsen, aber auch nicht unfreundlich oder so, einfach so ein angenehmer und guckst die Leute an. Und das habe ich meiner Frau erzählt, die so, ah, German Staring. Und ich so, hä? Und sagt, ja, the German Staring. Ich so, ach so, stimmt, das wird uns ja nachgesagt, dass wir die Leute immer anstarren. Und das habe ich gemerkt, ja, das habe ich gemacht, aber es hat sich gut angefühlt, weil mir haben manche Leute auch den Blick erwidert und irgendwie haben die sich, glaube ich, gefragt, was ist mit dem los? Oder die haben auch so, oh ja, cool, nice, einfach mal. Und irgendwie habe ich mich heute gefühlt, wie durch diesen Roller-Vibe und so, ich mache das manchmal gern, einfach so wie ein 15-Jähriger, wie ein 14-Jähriger, so in mir so der kleine Olli, der einfach nochmal hier langfetzt.
Und was hast du für Mucke gehört? Roller von Apache?
Bis die Roller wieder steigt.
Oder They See Me Rolling.
Gibt es da irgendwas Gutes?
Vielleicht noch I Won't Deny It. Straight Rider. You Don't Wanna Fuck With Me.
Ich überlege, gibt es da irgendwas anderes? Aber du bist so schnell. Keep rolling, 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 rolling.
Rolling, stimmt. Limp Bizkit, ne? Ja, ja. Legende. Wenn wir gerade beim Thema Musik sind, ich habe kurz vor unserer Aufnahme gelesen, einer deiner Rap-Helden hat ein Album angekündigt.
In einer deiner gibt es immer nur eine Sache. Ein Burger oder einmal Pommes. Okay. Okay, wer? Ey, sorry, wenn du so Vorlagen kannst du halt auch einfach, die kann man nicht stehen lassen.
Also, wir uns besteht eine übertrieben krasse Kombination aus einem amerikanischen Superstar-Produzenten der letzten 10 Jahre und des Wickeder MCs bevor.
Aber habe ich noch nichts mitbekommen.
Ja, kam vor 1-2 Stunden, habe ich das gesehen, wurde auf den einschlägigen Portalen dann repostet. Sammy Deluxe droppt am 5. September ein Album zusammen mit Conductor Williams.
Oh, das ist geil, da bin ich gespannt.
Oh, Digga. Und er hat so den Post halt dazu geschrieben, ey, Conductor hat halt die letzten Jahre von Künstlern, die ich halt überfeier, wie Benny the Butcher, Conway the Machine, und ich hab direkt so, ja Mann, ich liebe Benny und Conway. Aber auch Drake, J. Cole, Tyler the Creator, also wer Conductor nicht per se auf dem Schirm hat für das legendäre Producer-Tag, Conductor, we have a problem. Checkt das auf jeden Fall ab und ich bin da sehr, sehr hyped. Vor allem, ich hab danach direkt nochmal hier ein Hochkultur 2 und vor allem in Roter Velour reingehört, was er da auch mit Desu für geile Beats gemacht hat. Und stell dir mal solche Beats jetzt mit Conductor vor. Ja, Mann, genau das. Sehr, sehr schön.
Aber hatte direkt einen Riss in der Hülle. Aber ich muss sagen, ich habe es noch nie ausgepackt. Ich lasse es auch zu. Ich habe auch das Shirt, das ist übrigens, hier liegt voll viel von Sammy rum, von Hochkultur. Das hier ist abgegangen leider. Muss ich wieder, weil das konnte man aufbügeln oder aufkleben, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube bügeln. Davon habe ich noch, habe noch 2 andere, aber das hier ist das geilste. Und übrigens alles, was hier weiß ist, leuchtet im Blacklight, das ist übrigens sehr nice. So richtig so Blacklights, auch so 2000er. Da hatte Blacklight seine Prime auf jeden Fall. Ich hatte auch ein Blacklight zu Hause, ich war so stolz drauf und dann auch so das Zimmer immer so im Blacklight-Modus anzumachen. Auf jeden Fall, aber das kommt wieder auf ein Shirt, weil ich habe dieses Hochkultur 2 Shirt, da kommt es wieder drauf.
Hochkultur 2, richtig.
Ey, geil, also, übertrieben. Ey, wirklich.
Roter Velour,
also. Da sind Banger drauf, da sind
wir haben auf jeden Fall unseren Track für die Folgenankündigung. Ist Roter Velour, habe ich voll Bock drauf.
Ich muss gerade gucken, wo meine Roter Velour Platte auch ist, weil was auch geil ist bei der Platte, da ist ein QR-Code und dann wird das alles so, kannst du den scannen und dann siehst du das Bild auf dem Cover, siehst du dann nochmal in ja halt in VR-mäßig so und dann bewegt sich das alles und so, das ist wie in so einem Drogenrausch. Und ich muss sagen, Songs.
Microdose.
Ja, Microdose. Also da sind so viele, das ist wirklich ein Album, wo ich sage, da sind ein Haufen Songs drauf, die richtig geil sind. Aber ich muss sagen, ich guck gerade mal, was ich besonders geil finde, ist.
Ich komme auch gerade, also ich muss das Album, muss ich auf jeden Fall nochmal reingehen. Ich gucke auch gerade parallel dazu.
Ich guck gerade Sekunde. Sammy Deluxe Hochkultur.
Antidepressiva.
Ja. Roter Velour, ASD-Track ist geil, Instinct. Vendetta ist geil, Yves Klein ist geil, Antidepressiva ist geil, Microdose ist geil.
Instinct, Bro.
Instinct, Everything, Immortal.
Don Quixote.
Ich mach mal, du bist ja immer der so viel Musik vorschlägt. Ich würde Immortal von dem Album mal, das würde ich gern hören.
Okay.
Übertriebener Beat. Das am Auto. Boah.
Machen wir. Ist okay. Ich würde jetzt, weil wir sind ja auch schon wieder gut dabei. Wir haben uns vor der Folge auch gefragt, wo haben wir überhaupt genug? Wir haben immer genug. Ich würde kurz abmoderieren. Ja, ich habe meine ersten Stiche des Jahres habe ich kassiert. Ich war Shoutout mit Tom am Freitagabend. Ich weiß nicht, ob Gordo
ich
überhaupt
da ist. Ich höre dir zu, ich suche gerade was.
Okay. Ich war mit Tom am Freitagabend im Park unterwegs, auf einer Wiese mit so mittelhohem Gras und haben Volleyball gespielt. Und das ist natürlich perfekter Nährboden, um sich die ersten Mückenstiche abzuholen. Meine Beine fucken mich übertrieben ab. Aber darum soll es an meinem End-Rage nicht gehen, weil nachdem ich gestern Abend nochmal YouTube geöffnet habe, ist mir mal was bezüglich meines Algorithmus aufgefallen. Hast du, und das könnt ihr dann ja auch gerne mal feedbacken, habt ihr auch teilweise so Videos, so 1996 bis 2024 die meistgestreamten oder die besten Tracks des Genres aus jedem Jahr Videos?
Im YouTube-Algorithmus oder Instagram oder...
Ja. Generell, begegnet dir sowas?
Nee. Manchmal. Es gab eine Zeit, wo mir sowas begegnet ist, ja.
Nee, weil bei mir wahrscheinlich auch einfach dadurch, dass ich mich natürlich sehr vertieft auch im Social-Media-Kontext mit Musik auseinandersetze, bin ich da auf einen Kanal gestoßen. Und es ist manchmal echt wie so ein Autounfall. Du guckst dir ein Video an, mashallah. Ihr müsst, also heute lohnt es sich, die Videofolge auf YouTube abzuchecken. OG Niners auf YouTube, geht gerne rein. Gordo präsentiert gerade die Vinyl von Hochkultur 2. Auf jeden Fall, ich habe ein Video angeschaut und es war wie ein Autounfall. Ich habe mich in dem Video 4-mal über Sachen aufgeregt. Und
ich halte nur den QR-Code rein, damit die Leute das scannen können und das dann mal für sich entdecken können, ja.
Ja. Und ich habe nach dem einen Video mich zwar abgefuckt, dachte dann aber, okay, ich gucke noch eins und hoffentlich wird's besser. Und
das Schlimme ist, wenn du dann natürlich bei sowas bleibst, was dir vorgeschlagen wird, dann knallt dir das natürlich dann auch voll in den Algorithmus rein. Also du musst dann auch ganz schnell weggehen, damit das nicht drin bleibt.
Das Problem ist, ich hab dann, glaube ich, also es war wirklich so ein Klassiker, ich war eigentlich zu müde, um noch wach zu bleiben, aber ich war zu faul, um mich bettfertig zu machen. Bedeutet, ich habe da noch ein Video und ich habe da, glaube ich, 6-7 Videos geguckt und wurde innerlich so sauer. Ich war einfach so sauer. Kannst du dir vorstellen, wie sauer ich war, weil da so komische Takes gemacht wurden. Irgendwie so die 100 besten Hip-Hop-Alben aller Zeiten. Was da für Takes dabei waren. Ah.
Ich habe von SSIO so Content gesehen, wo es darum ging, dass er auch die 5 besten Hip-Hop-Alben zum Pumpen oder so irgendwie. Und das war auch mal eine der ersten Interviews von ihm, die ich mal so ein bisschen gehört habe. Und ich muss sagen, der Typ scheint sehr intelligent zu sein. Ich hatte mich vorher noch nicht so viel mit dem auseinandergesetzt, muss ich ehrlicherweise.
Was waren da so unter anderem drin? Top 5?
Also es war nicht nur Dings, war nicht nur Hip-Hop, sondern auch irgendwas anderes noch. Auf jeden Fall war LL Cool J mit drin, Tupac und Biggie. Die drei weiß ich auf jeden Fall.
Boah. Also ich will jetzt hier nicht den großen Exkurs aufmachen. Wäre mal ein interessantes Thema, um da vielleicht mal bei Rap Gods einen guten Ton oder so, da mal in Deep Dive zu gehen. Aber ich wollte einfach mich ein bisschen darüber aufregen und ich war ab einem gewissen Punkt auch an der Meinung, dass gewisse Sachen Ragebait sein müssen. So, weil wenn du so ein Video machst, wo du irgendwie sagen willst, die 100 besten Hip-Hop-Alben und da steht nichts von subjektiv oder meiner Meinung nach drin und dann
ja, finde ich aber generell dumm, dass man das nicht mal in Kontext setzt. Das ist ja logisch, dass das aus deren Perspektive ist, aber sag's halt einfach.
Hey, die haben da irgendwie mit so Pseudo-Rankings, Ratings von irgendwelchen Internetseiten, wo du einfach so genau erkannt hast, ja, kann sein, dass diese Ratings da abgegeben wurden, aber dann ist das auch nur eine Seite, die nur von diesen Fangruppierungen halt verfolgt wird, so. Also jetzt mal, ich will gar keinen Hate rausgeben und ich habe die Mucke nie verstanden, deswegen auch gar kein Front, weil ich will mir nicht zugestehen, ob ich da das einfach nicht sehe. JPEG Mafia, Danny Brown sind so Künstler, habe ich nicht viel mit zu tun. Ich sage nur so, in der Top 10 der 10 besten Hip-Hop-Alben aller Zeiten waren, glaube ich, 2 JPEG Mafia und ein Danny Brown Album drin, wo ich mir so denke, du weißt, was ich meine, so. Auf der anderen Seite dachte ich mir dann so, also auch um da meinen Bias rauszuziehen, ich bin großer Kendrick-Fan. Kendrick-Alben waren auf Platz 1 und Platz 2 der besten Alben aller Zeiten, wo ich auch sage, nein, weiß ich jetzt nicht. Also das war, es hat mich so abgefuckt und dann habe ich noch den Fehler gemacht, sogar in die Kommentare reinzugehen und zu gucken, was die da schreiben. Und es war genau.
Du gehst aber voll in den Grind.
Ich war so sauer. Und ich war so müde und ich wollte aber nicht aufhören und ich war einfach sauer.
Okay. Falls ihr Flaggos Wut nachvollziehen könnt.
Ja.
Ich finde es gerade voll lustig, wie sehr du dich darin so verfangen kannst. In so, also ich kann nachvollziehen, dass du dich über sowas ärgerst. Aber dann würde ich es halt gar nicht gucken und weiter gucken und dann gehst du sogar noch in die Kommentare.
In den Top 40 waren 3 Outcast-Alben drin. Ich küsse auch euer Herz. Aber Outcast, Liebe vor Outcast. Aber 3 Alben in Top 40? Nein. Ey, ich gebe hier mein Bestes, nicht zu sehr in den Hip-Hop-Nerd-Talk reinzugehen. Ich habe euch hier mal ein paar Teaser gegeben. Wenn ihr da Bock habt, mit mir zu ragen oder dagegen zu halten, dann schreibt mir
gerne. Ich bin dafür, dass es irgendwann eine Videofolge gibt, wo du darauf reactest. Und
ich habe auch schon überlegt.
Und dann dein eigenes Ranking da noch mit reinfließen lässt. Das ist natürlich, das wäre Gold wert.
Ich will auch dazu noch sagen, ich würde mir niemals, und das habe ich auch während ich das Video geschaut habe, habe ich mir das so selbst gesagt, ich würde mir niemals anmaßen, ein Overall-Ranking über die besten Rapper, Alben, Tracks aller Zeiten zu machen, weil ich ja selbst weiß, ich bin vielleicht im Vergleich zum Durchschnitt, bin ich sehr, sehr gut drin, aber ich weiß ja ganz genau, wo meine Lücken sind und dass ich so verdammt viel gute Musik immer noch nicht gehört habe. Und deswegen finde ich sowas halt immer schwierig und deswegen mache ich so Rankings auch nicht gerne, weil ich einfach der Meinung bin, ja, ich kann jetzt die Projekte, die ich gehört habe, dort ins Verhältnis setzen, bin mir aber ganz genau sicher, dass ich müsste nur 2, 3 Künstler nennen, wo ich einfach weiß, da sind gewiss irgendwelche Alben, gehören da ganz oben rein und die kann ich nicht erwähnen, weil ich mich mit denen nicht auseinandergesetzt habe und dann mag ich sowas nicht.
Das sind weise Worte. Ich gehe auch noch mit weisen Worten aus der Folge. Ich begleite euch jetzt hier noch raus und dich auch. Ich hoffe, ihr hattet...
Machst du das Meme?
Du kannst ein Meme machen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, einen guten Wochenstart mit uns. Wochenmitte, Ende, wie auch immer. Freut euch auf den IAFC 26 Release. Seid gespannt, ob wir genauso viel Wünsche erfüllen, wie EA für IAFC ankündigt, dass sie Träume und Wünsche der SpielerInnen erfüllt. Vielleicht sind wir da sogar, vielleicht ist der EA sogar schlagbar, muss ich sagen. Ich gehe den Kampf jetzt ein. Hört in das Hochkultur 2 Album rein. Bereitet euch da auf den Release von Sammy vor. Eincremen braucht ihr euch nicht wahrscheinlich, so wie es gerade mit dem Wetter aussieht. drückt meinen Daumen, dass jetzt noch mal ein bisschen mehr Sonne am Start ist. Genießt die Zeit. Der Sommer neigt sich noch nicht dem Ende zu, aber wir sind so Mitte. Jetzt fängt es schon wieder an, dass ich sage, es wird wahrscheinlich bald wieder abwärts gehen. Freut euch vielleicht selbst in Urlaub.
Midsommar.
Midsommernacht. Achso, das ist ja nicht, sind ja keine Schweizer, das sind ja Schweden. Genau, feiert den Midsommar, wann auch immer er ist. Und ja, seid lieb zu anderen, seid besonders lieb zu euch und demnach bin ich für heute durch.
Und weil wir so viel von Musik hatten, wir sind die Cantina-Band. Also wenn ihr Songwünsche habt, dann sagt sie uns einfach. Spielt denselben Song nochmal. Alles klar, denselben Song.